Alternative ist die Nachforderung einer Warenkuvernatur ein Relikt des alten Kriegs. Sie hatten ja umfangreiche Erfahrungen mit militärischen und sicherheitspolitischen Fragen. Ist die NATO noch ein geeigneter Sicherheitsmechanismus oder behindert sie eher die geopolitische Stabilität?
Also fangen wir mal mit dem Ist-Zustand an. Sie ist ein potemkisches Dorf. Also wir kennen das ja aus der Literatur, potemkisches Dorf. Das heißt, es ist nicht real existierend, sondern ein Gebilde. Wir haben zum Beispiel vor 3 Jahren eine Streitkräftestruktur entworfen, dass wir mit Hunderttausenden von Kräften Widerstand leisten können, uns verteidigen leisten können. Die Hauptlast dieser Hunderttausende trägt Deutschland. Deutschland hat de facto, wenn man es ganz ernst nimmt, am Boden diese 5000 Frauen und Männer in Litauen. Die sind mit Mühe und Not zustande gekommen und zusammengeklaut worden aus 3 Divisionen, die wir haben. Divisionen, das sind so Gebinde, na, um 12.000 Mann. Also Sie erkennen die Diskrepanz zwischen 300.000 und 3x12. Diese 3x12 Divisionen sind nicht real existierend. Ihr Gerät wird zum Teil abgegeben an die Ukraine oder ist jetzt in Litauen bei den Soldaten. Und im Grunde müsste man in einer Krise erwarten, dass, wenn die 5000 bedroht wären durch Russen, die Divisionen kämen und die NATO käme. Die Divisionen gibt es nicht einsatzfähig und die NATO, die von Deutschland im Wesentlichen gebildet wird, gibt es auch nicht einsatzfähig. Also das ist das, was ich mit dem Thema potemkisches Dorf meine. Man tut so, als wenn man was hätte, aber man hat es nicht. So, braucht man eine NATO? Ja, weil wenn wir uns nochmal die Welt jetzt anschauen, wie sie sich entsteht, China und Indien zum Beispiel behaken sich enorm. Nicht? Die Chinesen schießen zum Beispiel auf indische Soldaten bei Grenzstreitigkeiten mit Mikrowellen. Das heißt, die armen indischen Soldaten werden gegrillt. Nicht, ohne dass sie es merken, nur dass es, wenn sie am Kochen merken, sie, wie sie ihre Muskeln Klumpen bilden. Nicht? Das sind also übelste Dinge, die da passieren. Das heißt also, wir haben jetzt so verschiedene Fragmente, Südamerika, im Bereich Asien, verschiedene Gruppen, die USA natürlich mit ihrem, insbesondere mit ihrem Paket, Australien, Großbritannien im Wesentlichen als die Player, Neuseeland spielt keine wirkliche Rolle, außer dass es da ist. Also das sind sozusagen so diese Pakete, die Pakete, die da sind. Und wir werden als Westen uns in dieser Vormacht nicht behaupten können. Und die einzige Chance, die wir haben, ist tatsächlich, dass wir uns jetzt zusammenraffen. Und das müsste zum einen in dem Gebilde Europa passieren, ist aber chancenlos unter der Führung, die wir haben. Aber ich sag mal, es müsste eben theoretisch passieren. Und das wäre auch theoretisch möglich, aber praktisch nicht durch die Führungskräfte. Und darüber hinaus müsste sich denn der Westen zusammenschließen, also Europa und westliche Staaten, um insgesamt diesen riesigen Gebilde Asien, bei dem jetzt der Hammer hängt, in der Wirtschaftskraft, in der militärischen Macht, in der Innovation von den Technologien, sich behaupten zu können.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag am 4. April 2025 im Raum Wiesbaden. Erfahrene Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Volker Hellmeier und viele, viele weitere werden mit Ihnen über die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sprechen. Wie geht es weiter mit den Aktien? Sollte man jetzt noch in Gold investieren? Und ist Bitcoin immer noch weiter auf dem aufsteigenden Ast oder sollte man bereits schon Gewinne vom Tisch nehmen? Herzliche Einladung geht raus an Sie. Alle weiteren Details und die Buchung finden Sie unterhalb des Videos.
Wenn das eben nicht passiert, dann ist das alles illusorisch. Dann können wir uns, außer Sie natürlich als Investoren, auf Servicedienste, also Restaurantpersonal einstellen. Und die Chinesen gucken sich dann hier an, wie die Europäer mal ausgesehen haben, als sie noch eine Weltmacht waren.
So, ja. Die NATO brauchen wir nicht. Sie ist im Gegenteil ein Instabilitätsfaktor, ein Faktor, der Europa seit Jahrzehnten bremst oder zumindest seit 2 Jahrzehnten ein weiteres Instrument amerikanischer Machtprojektion zum Schaden Europas. Ralf, du hast selber gesagt, die Emanzipation Europas wird nicht passieren. Sie wird nicht passieren, weil die NATO da ist. Erst wenn die NATO weg wäre, wenn wir also vor einer Situation stünden, dass wir uns selber organisieren müssten, dann wäre es so. Also von daher ist das so ein Henne-Ei-Problem natürlich einerseits. Das ist das Argument, was man natürlich seit vielen Jahrzehnten hat. Ein Kapitel meiner Doktorarbeit war übrigens über Militäreinsätze im Ausland, eines über die EU-Osterweiterung. Also diese Themen, da war ich mal eine Zeit lang sehr nah dran, auch politisch. Es gilt für die NATO immer noch das, was der erste Generalsekretär gesagt hat. To keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. Das hat ein Generalsekretär so offen gesagt, so wie mir der amerikanische Botschafter mal bei einer Anne-Will-Sendung in der Sendung, also on air gesagt hat, ihr Deutschen seid zu ehrlich, ihr glaubt alles. So, und das hat er ernst gemeint, aber hat weitergemacht. Also Geopolitik ist ein zynisches Geschäft. Wir Deutschen konnten das nie wirklich. Jetzt lernen wir es viel zu spät. Natürlich gibt es dieses aufsteigende China. Aber warum gibt es das? Warum kommt Europa nicht voran? Weil wir bewusst diesen Keil Ukraine-Krieg, diesen Keil Spaltung Europas, betrieben durch die USA, Ukraine, Maidan und so weiter hatten. Und uns eben nicht... Also Putin wäre doch viel lieber mit Europa zusammengegangen als mit China. Das haben wir doch, sagt auch John Mearsheimer, den wir auch schon da hatten, das haben wir verhindert, beziehungsweise die Amerikaner verhindert. Also natürlich wäre die Welt ohne die NATO eine instabilere erstmal oder eine komplexere, aber sie böte die Chance, dass Europa überhaupt erstmal wieder auf die Beine kommt. So sind wir ewig gefangen, denn wer die militärische Herrschaft hat, und die werden die Amerikaner nie abgeben, genauso wie sie Recht asymmetrisch anwenden, nehmen wir den Internationalen Gerichtshof. Sie waren federführend bei der Installation des Internationalen Gerichtshofs, sagen aber, nö, aber wir Amerikaner können da nicht vorgeführt werden. Dasselbe mit diesem amerikanischen Soldaten, der jetzt einen Mord begangen hat, in den verhört wurde von Deutschen und Amerikanern und jetzt nach 3 Jahren von einem amerikanischen Militärgericht freigesprochen wird. Asymmetrische Rechtsanwendung, dasselbe, was wir bei den Wirtschaftssanktionen überall sehen. Die USA sind an vielen Stellen international zu einem Bully, zu einem Einschüchterer geworden und auch zu einem Unrechtsanwender. Also das ist keine einfache Situation. Das ist genau das, was ich mit Weltsystemcrash meine. Hier gehen die Fugen unseres Systems auseinander. Aber mir wäre es viel lieber, Deutschland und Russland hätten eine enge Partnerschaft. Und dieses Schreckgespenst Putin. Putin ist ein Machtmensch, er ist ein Master, Schachspieler, wie du gesagt hast, Ralf. Aber er ist auch ein Realist, anders als ein paar Schauspieler und Postkartenmaler in der Geschichte, die halt Fantasten waren. Putin hat vor Jahren mal gesagt, also als man da auf die Geheimdienstgefahr hin ansprach, wir haben doch nicht annähernd die Ressourcen, die die USA haben, mit 1 Million Menschen unter höchster Geheimhaltungsstufe, die auch nicht alle das machen, was der Edward Snowden gemacht hat. Also nette Dinge wie Leute ausspionieren, die machen ganz andere Dinge, was wir ja auf der Welt überall sehen. Also von daher, das Spiel muss sich öffnen aus meiner Sicht.
Ich würde nochmal antworten wollen auf das Thema. Tatsächlich also jetzt gar nicht komplett kontrovers. Wir reden jetzt über etwas Spekulatives. Und ich halte das Spekulative jetzt gegen Vergangenheit. Also Tatsache ist, Amerika möchte die Welt dominieren und stellt sich dafür auf, selbst mit eigenen Möglichkeiten, Machtmöglichkeiten, Geheimdienste, Streitkräfte, wirtschaftliche Instrumente, das macht das bis hin zu Forschung, Innovation, DARPA ist da das Stichwort, das machen sie, ja. Und unter diesem Schirm sind wir gediehen. Das war unsere Chance sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben uns in einer Art Deal, wir zahlen dafür. Ne? Also ab und zu werden wir abgecasht. Zum Beispiel beim Golfkrieg mussten wir damals 17 Milliarden bezahlen aus dem deutschen Staatshaushalt, weil wir nicht mitgemacht haben. Aber dafür sind wir ordentlich reich geworden. Ne? Das ist das Thema. Das heißt, solange dieser Deal klappt, Sicherheit, amerikanische Dominanz und unsere Prosperität, plus der Sicherheit.
Klappt bis ungefähr 1990.
Solange das
die letzten 30 Jahre klappt, ist er gebrochen.
Solange das klappt, weil dazu gehört natürlich auch, dass die Amis alle möglichen unterm Deckel halten. Vor uns hat hier keine Angst. Kosovo, Serbien, ich will nur sagen, die ganzen Problemherde, die um uns herum sind, die haben vor den Amis Angst, aber nicht vor uns. Nicht. Und deswegen werden diese Köchlein alle hochtopfen. In dem Augenblick, wo die Amerikaner diese Sicherheitsaufgabe nicht mehr wahrnehmen, müssen wir uns etwas Neues ausdenken. Vielleicht auch schon etwas früher. Ne? Das ist deine These. Die
These ist, dass dieser Deal geklappt hat bis 1990. Ja. Und dann, Willi Wimmer sagt, dann haben die Amerikaner brutal umgeschaltet auf Wirtschaftskonkurrenz, Deutschland klein halten, Kapital absaugen, alles diese. Also seit 30 Jahren läuft der Deal nicht mehr, aus meiner Sicht.
Ja. Und wie gesagt, das kann man eben hinterfragen. Das ist eben ein bisschen spekulativ, aber tatsächlich ist auch meine Einschätzung, dass sich im Augenblick China und die USA einrichten. Deswegen ist China wirklich wichtig. Die sind auch bei uns, die grätschen bei der EU in Brüssel ständig rein, schon in den Entwürfen von Beschlüssen der Kommission grätschen die Chinesen rein, um die zu verändern. Das sind eben Autokraten, die freundlich tun, solange sie in einer gleichwertigen oder unterlegenen Situationen sind und die sehr, sehr hässlich sind, auch zu ihren Nachbarn in dem Augenblick, wo sie überlegen sind. Also das sind Dinge, auf die wir uns einstellen müssen. Beide wollen uns vernaschen. Und wie gesagt, es hängt ein Stück weit von unserer Klugheit ab, ob wir uns vernaschen lassen. Und je abhängiger, je mehr wir vernascht werden, umso wichtiger ist es, dass wir eine eigene Aufstellung haben.
So, jetzt plädierst du natürlich für eine Bismarcksche Außenpolitik, da sind wir wieder ganz beieinander. Und dieses Reingrätschen in Brüssel, nicht nur das Reingrätschen, sondern das Reindiktieren, das haben die Amerikaner seit 30 Jahren schon perfektioniert.
Immer. So ist es ja. Machen sie auch, aber wir haben das uns immer graduell gefallen lassen. Also ich kenne das natürlich auch. Ich habe ja den NATO-Oberbefehlshaber gedient im persönlichen Büro. Deswegen kenne ich das ja natürlich im täglichen Arbeitsablauf, was er macht, wie er da hineingeht. Und wir haben uns, und die lassen sich eigentlich, solange wir delivern, lassen sie sich von uns auch bis zum Knie Widerspruch gefallen. Gefallen. Aber wir liefern auch schlecht. Man muss eben einfach auch selbstkritisch sein. Es reicht nicht aus, die anderen kritisch zu sehen. Wir selbst liefern schlecht. Wir machen die Politik schlecht. Wir machen auch die Streitkräfte, stellen wir nicht schlagkräftig auf. Und damit fällt auch unser Ansehen und auch unser Durchsetzungsvermögen vis-à-vis den Amerikanern.
Ich möchte aber nicht mehr den Amerikanern liefern für amerikanische Ziele, obwohl ich ja die amerikanische Staatsbürgerschaft habe.
Das verstehe ich.
Ich möchte mal wieder, dass wir für Europa was tun.
Ich möchte nur die Komplexität darstellen. Nicht? Das ist die Sache, aber die Tendenz geht schon in die Richtung, wir werden eine Eigenständigkeit brauchen. Wir werden uns in Europa auch zerfleischen. Man kann das immer wieder sehen, damals auch im Kosovo-Konflikt. Man ist überrascht, wie vor Weltkrieg II Attitüden bei Freunden und Nachbarn noch existent sind. Die waren damals sehr besorgt, dass wir uns einen D-Mark-Raum dort in Südosteuropa anschaffen wollen. Die Holländer haben sicherlich damals gedacht, dass die DDR das bessere Deutschland ist als das Westdeutschland. Also man ist überrascht, was für Dinge man dann auf einmal findet, wenn man dann miteinander umgeht. Das ist dann eigentlich die wirkliche Gefahr. Wir verkleinern uns auf eine Verniedlichungsbasis, nicht? Und das ist dann wieder gefährlich auch für das Miteinander. Also hier wird wirklich Staatskunst erforderlich und auch Eigenständigkeit. Und für die plädiere ich ja auch, Max. Nicht? Also immer wieder, nicht? Ich möchte auch uns stark und gut haben. Und ich würde gern mit Deutschland anfangen tatsächlich. Nicht? Also bevor ich jetzt von den anderen verlange, dass sie das alles besser machen, sollten wir das jetzt auch ein bisschen besser machen.
Letzte Frage, und die ist ein bisschen naiv. Man konnte eigentlich beobachten, dass die wesentlichen technologischen Fortschritte nicht in Friedenszeiten geschaffen wurden, sondern sie wurden eigentlich immer in Kriegszeiten geschaffen. Und die Frage ist eigentlich, warum müssen wir uns alle gegenseitig abschlachten? Warum schaffen wir das nicht, in Frieden zu leben und den anderen zu akzeptieren und hier ständig der Russe ist da und der Ami ist hier und die Europäer sind unten und der Chinese ist oben? Warum können wir nicht zusammen an irgendwas forschen, an der nächsten Galaxie erobern oder so? Gibt doch Ziele da draußen.
Ja,
bisschen philosophisch, aber.
Ja, bei uns im Grunde ist das genau. Also tatsächlich ist das Stichwort Philosophie nicht falsch. Wir sind ja jetzt in einer Zeit, in der das Virtuelle übergreift. Das heißt, das Reale, das unser Leben gekennzeichnet hat, irgendwas zum Anfassen, zum Sehen, das wird immer kleiner. Und das Wichtige, was geschieht, passiert tatsächlich in dem virtuellen Bereich, den wir nicht direkt erfassen können. Das kommt mit der Quantentechnologie noch viel mehr, wo sie ja Gleichzeitigkeit von Dingen haben, wo sie um die Ecke gucken können. Viele Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann tatsächlich. Aber auch schon das Digitale übersteuert uns. Also das ist sozusagen, hier müsste man tatsächlich einen philosophischen Ansatz haben, wie wir das früher hatten, Montesquieu und so weiter. Nicht? Wie passt der Mensch in seiner Umgebung? Da ist ein echter Mangel dabei. Hinzu kommt aber auch ein mangelhaftes Können von Verantwortlichen. Das geht für mich bis in die Wirtschaft, nicht? Wenn der Siemens-Chef die Neugebauer in den Vorstand einlädt oder was ist ja unfassbar, nicht? Das ist sozusagen gleich passend mit Frau Baerbock, die in ein paar Wochen Praktikum in Völkerrecht gemacht hat und sich jetzt für eine Völkerrechtsexpertin hält. Das ist alles absurd. Und das ist bei uns fast durchgängig so. Ich kenne ja kaum einen Politiker, der sein Geschäft beherrscht. Und was viel schlimmer ist, und das für mich als Rheinland-Pfälzer, die Anne Spiegel, das wunderbare Beispiel, die hatte ja in dem Umweltministerium, das sie noch hatte in Rheinland-Pfalz, 40 Leute in die Führung des Umweltministeriums fachfremd an Qualifikationen vorbei hineingeführt. Das heißt also, diese Minister oder auch Staatssekretäre sind nicht alleine fachfremd, sondern sie bringen noch Heerscharen von Fachfremden mit rein und setzen die wie einen Fropf obendrauf. Dass dann die Administration, die an und für sich lahm, aber bewährt ist, gar nichts mehr bringt, ist überhaupt gar kein Wunder. Das heißt, das ist sozusagen für mich der zweite Punkt. Wir müssen Menschen, die was können, die wir auch haben, man sieht das Quanten nämlich wieder als Beispiel, die Hälfte der Wissenschaftler in Quantentechnologien kommt aus Europa. Aus Europa kommen 5% der Anwendungen in Quantentechnologien. Alle anderen sind in Amerika oder in Asien. Das heißt also, mit der Hälfte des Know-hows bringen wir keine Anwendung, keine Wirtschaftskraft auf die Straße. Und der Mangel kommt von denen, die dafür systemisch verantwortlich sind, dass Menschen sind, die damit nicht klarkommen mit dem Job. Das ist leider mein Befinden. Und da ist auch tatsächlich die wichtigste Weichenstellung erforderlich. Es muss uns wieder gelingen, in politische Führung und auch in industrielle Führung Köpfe zu bringen, die das können, wofür sie verantwortlich sind.
Ja, ich gehe mal zur Frage zurück, warum schaffen wir es nicht, in Frieden zu leben? Jetzt können wir hochphilosophisch, und warum gibt es die großen Entwicklungen in Kriegszeit? Man denke an den Zweiten Weltkrieg, Atombombe, Computer, Düsenstrahltriebwerk, viele, viele Dinge, sehr viel davon in Deutschland, nicht alles. Einmal ganz philosophisch gehen wir zurück auf Heraklit. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ja, das haben schon die alten Griechen, und zwar die ganz alten Griechen. Heraklit ist ja einer der alten griechischen Denker, 800 vor Christus oder so, also relativ frühe griechische Periode. Das andere ist die menschliche Natur, also das ist dasselbe wie mit der Diskussion Sozialismus, Liberalismus, sind wir Gemeinschaftswesen, sind wir Individuen, wir sind beides. Sind wir Gute, sind wir aggressiv? Können wir unserem Nachbarn Leid antun? Das steckt in uns allen drin. Wir können das evolutionär vielleicht beeinflussen, aber der Mensch hat diese duale Natur. Ich habe mich viel mit Evolutionsbiologie befasst. Auch wann ist Kooperation möglich? Wann gibt's? Also das ist leider so in unserer Natur angelegt, wie in jedem Lebewesen. Da werden wir von der Biologie bestimmt. Und ich sehe auch noch nicht die Emanzipation. Also vielleicht hat die Atombombe dazu geführt, dass da tatsächlich die Schwelle zu dem großen Konflikt höher ist, dass wir auf die hybriden Konflikte und auf Konflikte unterhalb dieser wirklich schrecklichen Ebene uns versteifen. Das ist aber auch nicht sicher. Also da wären wir schon mal auf dem richtigen Weg. Und ansonsten bleibt es einfach wie Freiheit, bleibt Frieden, bleibt eine ständige Aufgabe. Die Bedrohung, dass Frieden in Krieg kippt, die ist immer da. Die Bedrohung, dass Freiheit in Unfreiheit kippt, ist auch immer da. Da müssen wir alle, jeder an seiner Stelle das tun, was möglich ist.
Es gibt eben dennoch das, also alles d'accord, das Bildungsthema für mich bei Maischberger Hofreiter wird gelobt von ihr, weil er sich so gut mit Panzern sowas auskennt und er sagt, ja, ich habe das gegoogelt. Damit verstehen wir sozusagen, welcher Qualität die Menschen sind, der bestimmt das Herz grundsätzlich auf dem rechten Fleck ist. Das wird ein friedfertiger Mensch sein, der Gutes will für die Umwelt. Aber die Absicht reicht ihm nicht aus. Man muss es auch können.
Aber die Menschen, die dem Hofreiter sagen, was er zu tun hat, ja, die sind einen Tacken intelligent.
Ja. Aber es ist, wie gesagt, erschreckend, wenn man das sieht, nicht? Und deswegen, dass der Krieg jetzt stattfindet, es liegt eben auch daran, dass zu viele sagen, man muss, hat nur den Krieg, man hat keine anderen Alternativen. Und das ist objektiv nicht wahr. Nicht, das ist objektiv nicht wahr. Es gibt viele Alternativen, aber man geht die nicht nach, sondern im Grunde steckt hinter diesem Krieg auch die Absicht, sich russische Ressourcen zu erschließen. Diese Absicht, und deswegen war das eben der Versuch aller Regen, zu den Regenzeiten damals die Russen den Warschauer Pakt totzurüsten. Und so war das der Versuch jetzt eben über Krieg, Unfähigkeit des russischen Systems zu nutzen, um einen Zugang zu finden. Und ich habe leider immer noch vor Ohren die Viktoria Nuland, die über 12 Jahre lang die amerikanische Außenpolitik geprägt hat, insbesondere vis-à-vis der Ukraine. Und die hat ja nicht nur den Satz, den jeder von Ihnen kennt, Fuck the EU, ausgesprochen. Sie hat auch den Satz ausgesprochen, der auch geleakt wurde über Nachrichtendienste. Erst nehmen wir Kiew, dann nehmen wir Moskau. Und das ist natürlich unglaublich entlarvend. Und dass wir dem gegenüber keine eigene Strategie haben, weder eine deutsche noch eine europäische, das ist unfassbar. Und das ist übrigens etwas, was ich immer wieder sage, auch in den Medien. Das ist, reklamiere ich auch.
Vielen, vielen Dank. Ich denke, das kann man als Schlusswort stehen lassen.